Bonn FM Radiologie.
Jetzt so kurz vor der Europawahl macht das Thema wieder die Runde. Die EU-Kommission wünscht sich von den sozialen Netzwerken ein größeres Engagement im Kampf gegen die Fake News. Das hat sie gestern in ihrem monatlichen Bericht mitgeteilt. Fake Accounts oder zum Beispiel auch Dark Ads, also Werbung, die nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe sichtbar ist. Dark Ads heißen die. Ja, die sind auf Facebook, Twitter und dem Rest ein ganz tolles Instrument für politische Propaganda. Und, das wissen wir nicht erst seit dem Brexit-Referendum, die können auch massive Auswirkungen auf eine Wahl haben. Auch wenn ich jetzt natürlich diesen Begriff Fake News nenne, jeder kennt ihn und den gibt es natürlich nicht seit gestern. Aber wann ist denn ein Fake News eigentlich fake? Und wir haben auch ein paar ganz großartige Beispiele für Fake News aus der Geschichte und dass jeder sich von uns auch gegen sowas wehren kann, gegen Fake News, durch richtiges Informieren zum Beispiel, sich davor schützen kann. Das sind Dinge, die besprechen wir heute in den nächsten 2 Stunden der Bonn FM Radiologie zum Thema Fake News. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sina Kürz. I used to like Fiddler, that's what she told me. Fake News, man hört diesen Begriff ja wirklich ständig überall in den Medien. Aber gibt es eigentlich eine einheitliche Definition von dem Begriff Fake News? Unsere Radiologie-Ultrakurzwelle erklärt euch diese Dinge einmal ganz schnell in 30 Sekunden.
Eine allgemeingültige oder juristische Definition des Begriffs Fake News gibt es derzeit nicht. Meist bezeichnet er absichtlich falsche Nachrichten, die zum Zweck der viralen Verbreitung über das Internet und die sozialen Netzwerke produziert wurden. Ziel solcher Nachrichten ist, die Öffentlichkeit für bestimmte politische und/oder kommerzielle Ziele zu manipulieren. Dabei kann es sich um bewusst manipulative Geschichten handeln, die beispielsweise Politiker diskreditieren oder die öffentliche Meinung manipulieren sollen. Auch kommerzielle Interessen können ein Motiv für Fake News sein.
Zum Zweck der viralen Verbreitung, Mundpropaganda gab es natürlich schon immer, aber diese virale Verbreitung ist natürlich durch die sozialen Netzwerke um einiges leichter und schneller, ja und auch schlechter zu kontrollieren. Ja, und da sind wir beim Stichwort Kontrolle. Natürlich versucht man diesem Phänomen irgendwie entgegenzuwirken. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was das ist, ja, und was das überhaupt bringen soll, dazu ist gleich Bonn FM Rechtsexperte Matthias Fromm bei mir im Studio und den hören wir gleich nach Purity von Yadu Heart. Unser Thema heute in der Bonn FM Radiologie sind die Fake News. Es ist ja irgendwie klar, Fake News ist ein großes Problem. Wir müssen irgendwie dieses Phänomen eindämmen, zum Beispiel, das fällt einem natürlich als erstes ein, mit juristischen Mitteln. Seit 2017 gibt es dafür das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Und was das genau ist und was das regelt, das weiß unser Bonn FM Rechtsexperte Matthias Fromm. Matthias, was genau regelt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz denn?
Das Gesetz knüpft in erster Linie erstmal an die bestehende Rechtslage an und soll diese durchsetzen. Daher kommt auch der Name Durchsetzungsgesetz. Erkennt man eigentlich ganz einfach.
Ja, macht Sinn.
Das gilt für Betreiber sozialer Netzwerke mit mehr als 2 Millionen registrierten Nutzern in Deutschland. Das sind im Wesentlichen zum Beispiel Facebook, Twitter oder Instagram, diese ganzen großen Netzwerke. Und geregelt werden 2 zentrale Aspekte. Zum einen eine sogenannte Berichtspflicht. Das heißt, ein Bericht zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte dieses Netzwerks. Der muss also angefertigt werden, der muss dann drinstehen, welche Löschmechanismen gibt es, wie sind die organisiert, wie ist auch das Personal dafür, welche Personaldecke hält man dafür bereit, aber eben auch, wie viele Beschwerden gehen überhaupt ein über Inhalte und wie viele Inhalte werden dann wirklich auch gelöscht. Mhm. Und die zweite Pflicht ist die Löschpflicht bezüglich genau dieser rechtswidrigen Inhalte. Die besagt, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte in 24 Stunden gelöscht werden müssen und alle anderen innerhalb von einer Woche. Und wenn gegen eine dieser beiden Pflichten verstoßen wird, muss man unter Umständen auch Bußgelder bezahlen, die dann auch in den 6-stelligen Bereich gehen können.
Okay, und über diese Berichtspflicht, ne, ist das ja dann auch alles geregelt. Und was genau sind dann rechtswidrige Inhalte? Also sind Fake News rechtswidrige Inhalte?
Dazu gibt's erstmal den Paragraphen 1 Absatz 3 dieses Gesetzes. Da wird eine Reihe von Straftatbeständen aufgezählt aus dem Strafgesetzbuch, die dann eben zu diesen rechtswidrigen Inhalten zählen. Das ist zum Beispiel die Aufforderung zu Straftaten, die Volksverhetzung, aber auch die Beleidigung oder die Bedrohung. Und ein bisschen genauer erklärt uns das nochmal Nima Mafrigodasi. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medien- und Kommunikationsrecht an der Universität Köln.
Meines Erachtens, die gegenwärtige Rechtslage gibt es nicht ganz her, bestimmte Phänomene von Desinformation zu greifen, weil ja eben die Straftatbestände in aller Regel daran anknüpfen, dass es einen Bezug gibt zu einem anderen oder zu einer bestimmten Personengruppe. Also die Leugnung von Klimawandel und Ähnlichem wird dadurch nicht erfasst.
Das heißt, dass Hetze oder auch Hassrede, wie man das so schön nennt, gegebenenfalls erfasst sein kann. Mhm. Zum Beispiel die Aussage, Angela Merkel ist ein Reptiloid und muss verbrannt werden. Das wäre ganz klar mindestens eine Beleidigung. Das ist mindestens eine Beleidigung auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall dann noch strafrechtlich verfolgbar. Aber andere Formen von Fake News, wie zum Beispiel einfach die Aussage, den Klimawandel gibt es nicht.
Hat
oder das
ja
ist einfach eine Erfindung.
Ja.
Genau das ist eben gerade nicht erfasst davon. Das heißt, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist wirklich nur teilweise geeignet, um Fake News einzudämmen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es ehrlicherweise gar nicht dafür gemacht ist, sondern primär wirklich sich erstmal gegen Hate Speech oder Hassrede richten soll, also wirklich gegen die Hetze gegen einzelne Personen.
Und das ist ja bei Facebook zum Beispiel auch wirklich sehr gut verbreitet. Aber gut, wir sind jetzt beim Thema Fake News, das heißt, wir brauchen noch weitere neue Gesetze irgendwie, um diese Fake News zu bekämpfen.
Da kann man drüber streiten. Wenn man mit dem Strafrecht arbeiten will, dann brauchen wir definitiv einen neuen Tatbestand. Herr Mafigodasi hat dazu auf Frankreich verwiesen als mögliches Vorbild.
Man kann es so machen wie die Franzosen, die jetzt zum Beispiel für Wahlkampfzeiten ein Gesetz vorgesehen haben, in dem auf richterliche Anordnung bestimmte Desinformationen, die geeignet sind, die Wahl zu beeinträchtigen, gelöscht werden. Das könnte eine Blaupause sein, vielleicht auch für den deutschen Gesetzgeber.
Man muss aber natürlich dazu sagen, dass eine Verurteilung zu einer Strafe immer auch ein harter Einschnitt im Lebenslauf ist. Aus diesem Grund sollte Strafrecht eigentlich immer die letzte Option bleiben. Wir sollten vorher versuchen, andere Mittel zu nutzen. Das kann zum Beispiel staatliches Informationshandeln sein. Das bedeutet, dass der Staat dann zum Beispiel die Bevölkerung informiert, vielleicht auch Aufklärungskampagnen durchführt,
warum
genau das eigentlich ein Problem ist, also sogenannte softe Maßnahmen.
Selbst wenn man dazu übergeht, einen neuen Straftatbestand zu kreieren, das könnte erforderlich sein, ist aber sicherlich nicht hinreichend, um Desinformation vor allem im Netz zu bekämpfen. Wichtig oder genauso wichtig ist es sicherlich auch, die Medienkompetenz der Rezipienten, der Bürger zu steigern.
Laut Herrn Mafigodasi geht es hier also letztlich auch einfach um die Eigenverantwortung der Bevölkerung.
Genau, und auch das Thema wurde ja auch immer wieder kritisiert bei diesem NetzDG. Also ich erinnere mich damals, dass zum Beispiel Heiko Maas, ne, Stichwort Zensurminister, dass man diese Eigenverantwortung damit irgendwie so stark einschränken würde. Was kann man denn jetzt dazu sagen?
Dazu kann man sagen, dass Zensur auf gar keinen Fall vorliegt, da hier erstens einmal Private löschen und nicht der Staat. Zensur im klassischen Sinne meint Zensur durch den Staat. Das sagt auch Herr Mafigodasi nochmal.
Diesen Begriff der Zensur würde ich in dem Zusammenhang vermeiden. Das ist ja auch ein feststehender Ausdruck aus Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Bezieht sich eigentlich auf die Vorzensur durch den Staat, nicht auf nachträgliche Löschung von bereits geäußerten Ansichten, Meinungen und Tatsachen durch Private.
Laut Herrn Niemer-Mafigodasi ist die Kritik als Zensurinstrument also unbegründet und bisher gab es wohl auch keine Probleme, dass irgendwie mehr gelöscht wurde, als es nötig gewesen wäre. Das ist ja auch mal so ein bisschen die Sorge, dass das dann quasi zu übertrieben wird.
Mhm.
Aber das war wohl bisher nicht der Fall. Außerdem muss man sagen, dass als Nutzer immer auch die Möglichkeit hat, wenn man sagt, das ist jetzt hier, war jetzt hier falsch, dass das gelöscht wurde, das war kein rechtswidriger Inhalt, dann kann ich immer noch hingehen und vor Gericht dagegen klagen, gegen diese Entscheidung und mich da quasi drüber beschweren.
Genau, also das ist auch so eine Möglichkeit dann. Das NetzDG ist also zu Unrecht als Zensurinstrument in der Kritik. Ja, aber zu unserem Thema heute in der Sendung Fake News hilft es auch nur bedingt weiter. Da muss der Staat vor allem auf Aufklärung setzen. Und das hat uns alles unser BonnFM-Rechtsexperte, unser BonnFM-Reporter Matthias Fromm erzählt. Vielen Dank. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump wird der Begriff Fake News ja geradezu inflationär genutzt, kann man sagen. Er selbst brüstet sich ja sogar damit, die Fake News erfunden zu haben. Das stimmt so allerdings nicht, denn diesen Begriff gab es schon viel früher und auch Falschmeldungen an sich sind natürlich kein neues Phänomen. Im Gegenteil, es gibt sie schon seit Jahrtausenden. Und wie sich solche Fake News vor dem Internet verbreitet haben und vor allem richtig spannend, was eigentlich die berühmtesten Falschmeldungen der Geschichte sind, darüber reden wir jetzt mit BonnFM-Reporterin Maso Günther. Maso, seit wann gibt es Fake News? Schöne Frage.
Fake News gibt es eigentlich schon immer. Gibt es eine Möglichkeit, Falschmeldungen zu verbreiten, sowas zum Beispiel Mundpropaganda, dann wird das auch genutzt. Dafür braucht man kein Internet, mit dem geht das Ganze eigentlich nur deutlich schneller. Gezielte Falschmeldungen waren auch schon immer ein strategisches Mittel der Politik. Aber auch nicht nur das, es gab auch schon immer Journalisten, die sich durch eine erfundene oder eine stark aufgebesserte Story besser darstellen wollten.
Genau, und für mich sind Fake News eigentlich auch immer eher so ein Phänomen der Neuzeit gewesen. Sag mal, was sind denn so die ältesten bekannten Fake News? Was gibt's da?
Die ältesten bekannten Fake News stammen sogar noch aus der Antike. Ramses II. Hat schon im 13. Jahrhundert vor Christus behauptet, dass er die verlorene Schlacht von Kadesh gar nicht verloren hätte, sondern gewonnen, und ließ das Ganze dann sogar in Stein meißeln. Eine ganz ähnliche Situation gab es im Jahr 31 vor Christus. Bei der Schlacht von Actium trafen die Armeen von Octavian und Marcus Antonius und Kleopatra aufeinander. Bei dem Kampf um die Vorherrschaft im Heiligen Römischen Reich. Marcus Antonius und Kleopatra gewannen zwar die Schlacht, doch Octavian hat einfach behauptet, er wäre der Sieger. Und deswegen sind dann die Truppen zu Octavian übergelaufen und es kam doch noch zum Sieg von Octavian. Und Marcus Antonius und Kleopatra mussten Selbstmord begehen.
Das ist ja unglaublich. Also über Fake News und diese Mundpropaganda, dass die Truppen dann darüber laufen. Also es gab sogar schon in der Antike solche Fake News. Habe ich auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber macht ja auch irgendwie Sinn, dass es natürlich auch schon immer Menschen gab, die irgendwie ja gelogen haben, ne?
Ja, klar. Es gibt da auch die verschiedensten Beweggründe. Manche lügen, um ihre Macht auszuweiten, wie jetzt zum Beispiel im Beispiel Octavian oder auch Hitler, der damals behauptet hat, Polen hätte zuerst angegriffen im Zweiten Weltkrieg.
Ach stimmt, ja genau.
Manche verbreiten Fake News auch, um sich besser darzustellen. Politisch zum Beispiel das Beispiel, was wir gerade hatten mit Ramses. Oder journalistisch als super aktuelles Beispiel die Relotius-Affäre im Spiegel.
Ah ja, gut, aber die Relotius-Affäre war ja gerade erst, da gab es aber auch schon das Internet. Die meisten haben das ja vermutlich über Spiegel Online dann irgendwie mitgekriegt, ne?
Ja, da hast du natürlich recht, aber Journalismus gibt es ja auch so schon ziemlich lange. Und durch große Medien wie Zeitschriften lassen sich Fake News natürlich auch super verbreiten. Es gab ja zum Beispiel die Hitler-Tagebücher, die im Stern veröffentlicht wurden, 83, also die gefälschten Hitler-Tagebücher. Es gab auch einen Artikel in der Washington Post 1980, der trug den Titel Jimmy's World. Da ging es um einen erfundenen, also man wusste da nicht, dass er erfunden war, achtjährigen afroamerikanischen Heroinabhängigen. Und für diesen Artikel hat die Autorin tatsächlich einen Pulitzer-Preis gewonnen, also einen der größten Preise, den es für Journalismus überhaupt gibt.
Und den Jungen gab es gar nicht?
Nee, den Jungen gab es nicht. Das haben die aber erst viel, viel später herausgefunden.
Unglaublich.
Ja, vor dem Internet ließen sich solche Stories auch schon gut verbreiten. Hat halt natürlich ein bisschen länger gedauert. Dafür hat es aber eben auch deutlich länger gedauert, Fake News zu widerlegen.
Du meinst, so gesehen hat das Internet auch echt einen Vorteil, weil man viel schneller erfährt, dass irgendwas auch ein Fake News ist, oder?
Ja, so könnte man es auf jeden Fall auslegen. Wobei man natürlich dann immer noch klären muss, wem man eigentlich trauen kann. Ist jetzt natürlich sehr negativ ausgelegt, aber wem kann man trauen, wenn Politiker und Journalisten auch manchmal lügen?
Ja, das ist natürlich wahr. Danke BonnFM-Reporterin Maso Günther, die uns jetzt gerade aufgeklärt hat, wie man auch schon vor dem Internet Fake News verbreiten konnte, und hatte für uns auch ein paar sehr gute Beispiele von den bekanntesten Fake News der Geschichte. I love you, I love you. Die BonnFM Radiologie heute mit dem Thema Fake News. Und es gibt ja auch immer diesen Begriff des Framings, der da irgendwie mit reinspielt. Wenn ich mir jetzt so unseren Werbespruch anhöre, BonnFM studentisch authentisch, frage ich mich irgendwie, ist das eigentlich schon Framing? Unsere Reporterin Shari van Treek weiß da, glaube ich, genauer Bescheid. Shari, unser Spruch, BonnFM studentisch authentisch, was sagst du dazu? Ist das Framing?
Also ich würde sagen, nein. Das ist doch ein total objektiver Spruch, oder?
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, also laut Duden bedeutet Framing in der Soziologie und in Kommunikationswissenschaften durch Medienproduzent oder Konsument erfolgende Einbettung eines Themas in einen subjektiven Deutungsrahmen. Und laut der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling kann allerdings kein Wort außerhalb von Frames, also Rahmen, gedacht, ausgesprochen und verarbeitet werden. Das heißt also, sie sagt, wann immer man ein Wort hört, wird im Kopf ein Frame aktiviert.
Das erinnert mich an das habe ich mal in der Schule gehabt, diese Sprachwissenschaft von Watzlawick war das, glaube ich, dass man gar kein Wort sagen kann, ohne eine Wertung da schon aus Versehen reinzupacken. Also sowas ist gar nicht möglich, das erinnert mich gerade daran. Und Elisabeth Wehling, da erinnere ich mich jetzt an diese Diskussion, die waren irgendwie Anfang des Jahres um sie, ganz viel Diskussion und um die ARD. Worum ging es da eigentlich genau? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
Ja, Elisabeth Wehling hat so ein Framing-Gutachten oder auch Manual erstellt für die ARD. Und das soll spezielle Frames, also Rahmen der Sprache und Sprachbilder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorschlagen und diskutiert diese. Das Manual ist zwar schon 2 Jahre alt, aber es wurde jetzt im Februar diesen Jahres auf der Seite netzpolitik.org veröffentlicht.
Also nicht von der ARD, sondern von Netzpolitik.org wurde das veröffentlicht, ja? Warum denn von denen?
Ja, die sagen, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Und sie kritisieren auch, dass die ARD es nicht zuvor schon veröffentlicht hat, denn so wurden diese Vorwürfe unterstützt, dass man es geheim halten wolle und etwas zu verbergen hätte. Denn wenn jetzt das Dokument öffentlich einsehbar ist, dann kann sich jeder selber ein Bild davon machen.
Genau, und da hatte man ja auch mitbekommen, dass gerade diese ganzen rechten Webseiten diese Debatte genutzt haben, um damit wieder ordentlich Stimmung zu machen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war genau das, ne?
Ja, genau. Dabei soll dieses Manual auch gar nicht so eine Mitarbeiteranweisung sein, sondern eher eine Diskussionsgrundlage zur Sensibilisierung bei der Verwendung von Sprache und Sprachbildern. Es ist ja also durchaus sinnvoll, so dominante Frames in der eigenen Kommunikation zu hinterfragen, zu reflektieren, wie du das auch jetzt mit unserem Spruch eben gemacht hast.
Ja.
Und genau, das Gutachten ist auch schon 2 Jahre alt und viele von den vorgeschlagenen Frames, die darin vorkamen und debattiert wurden, die wurden von den öffentlich-rechtlichen Vertretern bisher noch gar nicht in der Öffentlichkeit verwendet. Also man könnte auch sagen, dass diese Aufregung vielleicht doch etwas überdreht ist.
Ja, weil einfach irgendwas nicht direkt veröffentlicht wurde, ne? Das ist ja irgendwie sehr häufig so, obwohl das ja auch Sinn macht, ne? Einfach sich das zu reflektieren, wie du das gerade sagst. Danke, vielen Dank an unsere Reporterin Shari van Treek, die uns jetzt zu dieser Framing-Debatte um Elisabeth Wehling und die ARD informiert hat. Lynn ist hier, unsere BonfM-Reporterin, und hat sich mit Jochen Pöttgen, dem Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, getroffen. Denn in einem Monat sind ja Europawahlen und unser Thema heute in der Sendung Fake News. Da werden natürlich die Fake News unsere Wahlen vielleicht auch irgendwie beeinflussen. Also Lynn Krämer, hi Lynn, wie hi. Werden denn diese Wahlen durch Fake News beeinflusst?
So falsche Behauptungen über den Gegner im Wahlkampf zu streuen, das ist ja an sich nichts Neues, aber durch die Verbreitung über soziale Netzwerke ist diese Strategie eben deutlich effektiver geworden. Und für Jochen Pöttgen sind Fake News aber gar nicht das Schlimmste.
Desinformation ist eigentlich das, was uns wesentlich mehr stört, weil sie den Anschein hat, Wahrheit zu sein, subtiler, gefährlicher und perfider ist. Ich gebe Ihnen zum Beispiel mal als Brexit. Da wurde von den Befürwortern des Brexits über lange Zeit behauptet, die Europäische Union oder die Kommission wolle Teekessel verbieten. Das ist natürlich völlig irreführend.
Ja, und Pöttgen macht also einen Unterschied zwischen Fake News und gezielter Desinformation, die weiter gestreut werden kann, weil sie eben deutlich seriöser auf den ersten Blick wirkt und dann kann man sie nicht sofort erkennen.
Welche Maßnahmen werden denn von der EU gegen diese Desinformation ergriffen?
Seit 2015 wurde dafür eine extra Arbeitsgruppe eingerichtet und die geht dagegen vor und deckt verschiedene Bereiche ab.
Also wir legen Wert darauf, dass zum Beispiel politische Werbung und themenbezogene Werbung transparent gemacht werden, damit man nachvollziehen kann, wer das ist. Wir versuchen über diese Arbeitsgruppe gefälschte Konten und Online-Bots zu erkennen.
Und viele von diesen gefälschten Konten und Online-Bots stammen eben aus Osteuropa und dort liegt dann der hauptsächliche Fokus, weil dort auch die Einflussnahme bei den Wahlen in den USA am größten gewesen ist. Und die Arbeitsgruppe agiert dabei aber eher hinter den Kulissen und so als normaler Bürger bekommt man davon nicht direkt immer was mit.
Klar, kriegt man alles nicht richtig mit. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Gegenmaßnahmen dann irgendwie auch erfolgreich sein werden?
Pöttgen sagt selbst, dass es echt naiv wäre zu glauben, dass es keine versuchte Einflussnahme geben wird. Aber auch ohne große Vorkenntnisse kann man selbst ziemlich schnell falsche Informationen herausfiltern.
Es reicht tatsächlich manchmal, sich ein Bild genau anzusehen, um festzustellen, das Bild kann nicht in der Stadt A aufgenommen sein, weil ein Gebäude im Hintergrund ganz eindeutig aus der Stadt B ist. Das ist der erste Schritt zu sagen, das ist falsch.
Und wer sich danach immer noch unsicher ist, kann sich auch vor oder nach der Wahl einfach direkt an die Kommission wenden. Dort wird nämlich nicht nur gegen die Verbreitung von Desinformation vorgegangen, sondern auch Fragen von Bürgern beantwortet.
Wir unterstützen alle, die auf der Suche nach der Wahrheit sind. Bei uns kann man zu allen EU-Themen Informationen bekommen und dann kommt man mit so Schlagzeilen wie die EU will Pommes frites oder Teekessel verbieten im Grunde gar nicht weiter.
Ja, und, super, ja, dass man da direkt eine Anlaufstelle hat. Ne?
Genau, und als Bonner hat man es dafür noch nicht mehr sonderlich weit, weil unsere Regionalvertretung direkt am Bertner-von-Suttner-Platz liegt.
Ja, das ist ja um die Ecke, auch hier vom Studio. Also, vor den Europawahlen bereitet sich auch die EU auf die Verbreitung von Fake News und Desinformation vor. Eine eigene Arbeitsgruppe soll dabei für Transparenz sorgen und mögliche Angriffe schon vorher bekämpfen. Danke an BonfM-Reporterin Lynn Krämer für die Infos. Stop! Dieses ganze Gerede von Fake News, das macht mich auch schon total schwummrig, muss ich sagen. Ich fange jetzt auch an, mich ständig zu fragen, was stimmt denn eigentlich und was stimmt eigentlich nicht. Es ist ja irgendwie super einfach, in den Medien oder generell irgendwas zu behaupten. Ja, ich weiß jetzt wirklich gar nicht mehr weiter, aber Gott sei Dank habe ich hier BonnFM-Reporterin Maso Günther, die mir hoffentlich helfen kann. Hallo Maso, wie kann ich denn jetzt wissen, was stimmt, was nicht, was ist Realität, was ist Lüge? Hilf mir.
Keine Sorge, Sina, ich kann dich da direkt mal ein bisschen beruhigen. Es gibt sogenannte Faktencheck-Organisationen und die checken Fakten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, aber die überprüfen Fakten auf ihre Richtigkeit. Da gibt es zum Beispiel den Faktenfinder von der Tagesschau. Da werden täglich dann Artikel über Fake News hochgeladen. Jetzt gerade jetzt zu den Europawahlen haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, gibt es viele Fake News. Letztens gab es zum Beispiel ein gefälschtes Plakat der Grünen in Bayern, auf dem angeblich gestanden haben soll, Tod dem weißen deutschen Mann. Und da hat die Tagesschau einen Artikel drüber gehabt, dass das eben eine Fake News war.
Wow, okay.
Also Nachrichtenorganisationen wie die Tagesschau widmen sich unter anderem der Aufklärung über Fake News. Es gibt aber auch noch private Seiten, die das machen. Zum Beispiel Mimikama oder PolitiFact, das sich speziell auf die US-Politik bezieht.
Ja, genau. Also die Seite wird ja zur Amtszeit von Donald Trump geradezu auf Hochtouren laufen, nehme ich an. Aber wie genau funktionieren diese Seiten denn überhaupt?
Also im Grunde betreiben die eine ganz normale Recherche, wie man sich das auch vorstellen würde. Mimikama im Speziellen beschäftigt sich ganz viel mit Fake News, die auf Social Media verbreitet werden, also zum Beispiel auf Twitter. Was daran liegt, dass Social Media vermutlich das häufigste Medium zur Verbreitung von Fake News ist.
Ja, klar.
Da es halt jeder nutzen kann und sich alles super schnell verbreitet. Also viele Menschen reposten total unreflektiert und unkritisch alles, was sie irgendwie sehen, ohne das überhaupt zu überprüfen.
Genau, das große Problem.
Und meistens werden Sachen geprüft, die andere Nutzer an Mimikama einsenden, wenn sie das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht.
Okay, und wenn Mimikama einmal auf sowas hingewiesen wird, dann fangen die direkt an, das zu überprüfen.
Ja, genau. Und die überprüfen das jetzt nicht auch nur irgendwie, sondern es ist tatsächlich so, dass die direkt mit Facebook zusammenarbeiten und auch mit Polizeidienststellen, dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt. Also man kann davon ausgehen, dass es auch eine ziemlich seriöse Recherche ist.
Ja, so klingt das auf jeden Fall auch für mich. Da sollte ich also in Zukunft dann vielleicht öfter mal draufschauen, um meine Seele etwas zu beruhigen. Vielen Dank an unsere BonnFM-Reporterin Maso Günther für die Infos.